Passt gut. Ja, wir haben gerade so eine kleine Reihe, aber ich steige erst mal mit einer Geschichte ein. Nächstenliebe ist unser Thema heute. Eine Geschichte von einem amerikanischen Missionsteam, das nach Indien ging, um dort denen zu helfen, die es brauchen können. Das Team hatte so eine ganze Reihe von Materialien, Programme im Gepäck, begabte Mitarbeiter und war bereit, das Dorf etwas umzugestalten, das sie da im Blick hatten, dem Ort Gesundheit und Vitalität zu bringen. Sie haben gesagt, Mensch, da in diesem armen Viertel, da könnten wir doch gut helfen. Und sie haben gesagt, wir können euch ein Krankenhaus bauen, kann man sich um die Kranken und Verletzten kümmern. Wir können eine Schule aufbauen, damit die nächste Generation durch Bildung bessere Chancen hat, aus der Armut herauszukommen. Wir können eine Kirche bauen, damit auch am Wochenende ihr euch versammeln könnt und mehr über Gott lernen. Dann haben sie gefragt, was wäre euch denn das Liebste, was wir bei euch tun können? Das ist ja eine gute Frage, hätte vielleicht Jesus auch gestellt. Aber die Antwort war überraschend. Die haben gesagt, was wir am allernötigsten brauchen, ist ein Briefkasten. Die Missionare haben gesagt, ein Briefkasten? Also wir können ein Krankenhaus bauen, eine Schule oder eine Kirche. Und alles, was ihr wollt, ist ein Briefkasten? Und die Dorfbewohner haben aber dann erklärt, also wer in Indien keinen offiziellen Briefkasten hat, der hat keine Postleitzahl. Und wenn man keine Postleitzahl hat, existiert man praktisch nicht. Selbst ein Ort mit 20.000 Einwohnern fällt dann, also den gibt's praktisch nicht. Findet keine Beachtung und wenn man keine Postleitzahl hat, kriegt man keine Regierungszuwendung, keine sozialen Dienste, nichts. Also die haben erstmal gesagt, wir brauchen eine gewisse Identität, wir möchten hier auch zum Land gehören, wir brauchen einen Briefkasten, weil wenn man einen Briefkasten hat, hat man eine Postleitzahl. Also mit dem hätte niemand gerechnet, dass das die größte Not in diesem Dorf im Moment ist. Und es klingt ja vielleicht ganz einfach zu sagen, da stellt man halt den Briefkasten hin. Aber wie gesagt, der offizielle Genehmigungsprozess hat dann doch etwas mehr Mühe gemacht, hat 2 Jahre gedauert, aber nach 2 Jahren eine Postleitzahl mit Briefkasten für diesen Ort. Und dann hat sich anschließend manches bewegt, was ohne den Briefkasten nicht gegangen wäre. Wirklich spannend. Wir sind immer noch beim Thema, was macht Gemeinden attraktiv? Einerseits nach innen, also man sagt, ich komme gern hierher, aber eben auch nach außen. Was wirkt vielleicht einladend? In den letzten Wochen war bei mir immer wieder das Wort Liebe im Mittelpunkt. Wir hatten mal Gastfreundschaft, die Liebe zum Fremden. Dann hatten wir letzte Woche das Wort Agape, so insgesamt das Wort Liebe, das dann eben konkret gelebt werden kann. Und heute will ich eine Schnittmenge aus dem Gehörten, Nächstenliebe. Nächstenliebe ist natürlich immer ein gutes Wort, weil man sagt, das ist doch gut. Wenn man miteinander positiv gut umgehen, sowohl innerhalb der Gemeinde als auch mit anderen. Beim Stichwort der Nächstenliebe, da kommt man dann sehr schnell zum Gedanken, ich zeige anderen meine christlich geprägte Liebe, indem ich denen im Leben helfe. Ja? Entweder ganz praktisch oder mit Rat und Lebensweisheit. Die Briefkastengeschichte hat mich aber ein bisschen aufgerüttelt, weil ich habe mich da in meinem Alltag wiedererkannt, auch wenn es natürlich um viel kleinere Themen wie um solche geht, wie da in Indien. Aber das grundsätzliche Muster kommt mir vertraut vor. Also ich ertappe mich doch immer wieder dabei, dass ich schnell bei der Hand bin, anderen einen Tipp zu geben. Ja? Also jemand anders erzählt von einem Problem und dann habe ich praktisch so meinen, nicht ganz so schön wie der, aber ich habe so einen Helferrucksack dabei. Übrigens, die meisten von uns haben so einen unsichtbaren Helferrucksack. Haben sie immer dabei. Ja? Und dann, der erzählt mir einer ein Problem. Ja? Und ich habe dann alles dabei, was ich brauche. Ja? Also ich habe den guten Rat dabei und noch besser die schnelle Lösung. Also du musst nur, so beginnen die Sätze, du musst nur. Also das ist echt super mit diesem Rucksack, den haben viele von uns. Ja? Dann kommt man so vorbei, hört so mit einem Ding und sagt, du, da musst nur. Ja? Und umgekehrt, wenn ich jetzt mal bei mir bleibe, ich kriege auch viele Tipps für den Alltag. Probier's doch mal so und so. wenn ich so von einem mühsamen Lebensumstand berichte. Manchmal habe ich aber den Eindruck, ich wollte jetzt gar keinen Tipp. Ich wollte es einfach nur gerade mal so erzählen. Ich habe übrigens auch selber vielleicht schon dazugelernt. Ja, aber wir sind super, super lösungsorientiert. Also wir beobachte ich bei mir, bei manch anderen auch, bei einem Problem werden wir tatsächlich schnell aktiv, aber recht oberflächlich. Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, Mensch, ich bin heute so müde. So, was wäre euer Ratschlag? Genau. Vielen Dank, Christian. Genau, du könntest ja heute Abend früh ins Bett gehen. Ja, das wäre doch so der Klassiker jetzt. Nein, heute kommt das Endspiel, heute nicht. Aber also, man sagt dann, du könntest doch heute Abend früh ins Bett gehen. Ja, man könnte aber auch fragen, was ermüdet dich denn zurzeit? Okay, dann kommt vielleicht etwas, wo man sagt, ja, das hat jetzt nochmal ganz andere Hintergründe, warum ich müde bin, nicht bloß, weil ich immer so gern Fußball gucke. Ja? Und dann kommt man ins Gespräch und sagt, ach so, das macht dir jetzt gerade noch, das macht dir irgendwie müde. Und vielleicht wäre dann der Rat, viel besser wie dieser schnelle Rat, vielen Dank, kriegst du dann Eis nachher, gut. Ja. Zu sagen, ja. Aber wie gesagt, so läuft es ja ganz oft. Was Ruth und ich auch erleben ist, dass man sagt, ah, ihr kennt euch doch bei der Ehe aus, hättet ihr nicht ein Buch? Habe ich auch dabei in meinem Rucksack. Ja, ne? Ich kenne ein Ehepaar, da läuft es gerade nicht so ganz. Wenn ihr da ein Buch hättet, ich habe übrigens eins, ne? Das Geheimnis glücklicher Ehen. Ich habe immer alles dabei hier. Also wenn es einer braucht, ich habe zwei davon. Also dann sagt man, das ist der schnelle Rat, da ist irgendwie, also wenn ich jetzt mal Ruth und mich nehme, ja, wir haben auch Bücher geschenkt bekommen. Ja, dann sagen die Leute so gutmeinend, also sagen sie nicht einmal, die sagen, ich habe da ein Buch für euch. Ja. Die sagen nicht, warum. Ja. Also die sagen dann, ich habe da ein Buch für euch. Ja. Weil wir so unterschiedlich sind zum Beispiel. Ja, und dann sagen sie, ja, ihr müsst halt mal wieder was zusammen machen oder naja, man braucht halt ein gemeinsames Hobby oder ach ja. Ja. manchmal ist es dann so. Und dann, aber man muss sagen, manchmal, also ich habe auch so Bücher und kein einziges hat was gebracht. Schade für die Bücher, gell? Warum hat es nichts gebracht? Weil es das Problem nicht erfasst hat. Also wenn man zum Beispiel einmal draufkommt und sagt, naja gut, jeder bringt halt von seiner Herkunftsfamilie so Lebensmuster mit und die sind gar nicht bloß jetzt so leicht abzustreifen, indem man ein gemeinsames Hobby findet, weil das Problem noch ein bisschen tiefer liegt. Aber so weit kommt man gar nicht. Vielleicht hätte es sogar ein gutes Buch dazu geben, das möchte ich ja nicht mal in Zweifel stellen. Aber wir sehen schon, manchmal ist man so schnell bei der Sache, so schnell holen wir aus dem Helferrucksack irgendwas raus und sagen, na ja, dann fühlen wir uns gut und dem anderen ist hoffentlich geholfen. Also die Nächstenliebe ohne Frage ist manchmal, ohne die Fragen zu stellen, ist manchmal oberflächlich. Also könnt ihr mal einen Schritt weitergehen. Nächstenliebe mit Fragen. Und dann habe ich mich natürlich ehrlicherweise mal gefragt, warum stelle ich denn so wenig Fragen? Also, warum stelle ich, Reinhard, immer so wenig, oder nicht immer, aber oft so wenig Fragen? So, dann habe ich gedacht, ha, vielleicht, weil dann alles viel mehr Zeit braucht. Also das habt ihr ja auch schon mal. Stell mal einmal die richtige Frage. Wow. Dann hast du das Gefühl, wie wenn du so ein Fass im Pfropfen ziehst und dann kommt alles raus. Ja? Und dann muss ich vielleicht sagen, okay, will ich das jetzt gerade alles hören? Habe ich so viel Zeit? Oder der schnelle Rat? Ja? Also die schnelle Lösung ist da viel praktischer. Wumms, zack. Und dann gehe ich mit meinem Rucksack schon zum Nächsten und ziehe dem. Ne? Also zuhören. Und zuhören bedeutet dann zuhören. Nicht sagen, ach, jetzt weiß ich es, und dann kommt der nächste schnelle Tipp. Ne? Zuhören, das kann auch mehr Zeit brauchen. Und vielleicht ist die Lösung auch plötzlich in einem Umfang, wo man sagt, so viel Zeit wollte ich eigentlich gar nicht investieren. Ja? Also das Risiko jeder Frage ist tatsächlich, dass am Ende eine Antwort steht, die mir gerade nicht in den Zeitplan passt. Oder die Lösung überfordert mich. Und gleichzeitig ist es trotzdem so wichtig, die Frage zu stellen, weil, also wenn ich wirklich helfen will. Also wer hätte denn bei diesem indischen Dorf da an den Briefkasten gedacht? Also von außen kein Mensch. Also die Fragen bringen weiter. Die Geschichte vom Anfang ermutigt trotzdem, Fragen zu stellen, damit man sagt, also wenn ich schon helfe, soll doch die Hilfe auch ankommen. Also wie gesagt, nicht mit meinem Helferrucksack so durch die Reihen gehen, naja, allen geholfen. Fragen. Wenn man so machen könnte wie Jesus, dann wäre es natürlich noch besser. Da habe ich immer den Eindruck, der wusste genau, wann ein klares Wort dran ist, wann eine Frage dran ist, wie eine gute Antwort ist. Aber eine Sache fällt bei ihm auf, er stellt auch Fragen, manchmal ganz naheliegende Fragen. Und da gibt es auch eine eindrückliche Geschichte. Eine eindrückliche Geschichte, Heilung am Teich Bethesda. Da heißt es, danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Also Jesus ist unterwegs, im Zusammenhang mit irgendeinem Fest, wir wissen nicht welches, ist auch nicht wichtig im Zusammenhang. Und nun wird beschrieben, wie er in die Stadt Jerusalem kommt, sagt, dort ist der Teich Bethesda, der besteht aus 2 Becken und so rundum und in der Mitte einmal in dieser Zwischenmauer sind so Säulenhallen, so 5 insgesamt dann. Und da liegen sie, die Kranken. Man nennt das Ganze dann Bethesda, Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit. Okay, unser Bethesda heißt ja deshalb auch so. Und dort waren also viele, die gesagt haben, ich lebe von der Gnade bzw. Barmherzigkeit anderer und hoffen, dass da was Gutes passiert. Ein Sammelpunkt von Kranken, von denen man davon ausgehen musste, die werden jetzt nicht mehr von allein irgendwie gesund. Sie waren also jetzt keine Isolierstation, also es waren keine Aussätzige oder so dort, nichts Ansteckendes, aber jede Menge Kranke, Blinde, Lahme, das heißt dann auch Ausgezehrte, das ist ein interessantes Wort, könnte auch verwelkt bedeuten. Also liegt wohl inhaltlich nah bei der Lähmung. Es gibt einmal eine Heilungsgeschichte in der Bibel, da heißt es, der hat den verdorrten Arm, also der hat irgendwie keine Kraft mehr gehabt, ne? Vielleicht so ähnlich wie manchmal nach einem Schlaganfall irgendwas, nämlich so richtig funktionieren will. Also diese Säulenhallen waren nun voll mit Kranken und jeder hat auf ein Wunder gehofft. Es gab so eine Überlieferung, aber das ist wohl im Reich der Sagen anzuordnen, dass wenn ein Engel kommt, das Wasser da berührt und der Erste, der dann reinkommt, der wird geheilt. Also alle sind jeden Tag da und warten, ob was passiert. Also was ja bei dieser Geschichte irgendwie insgesamt trotzdem auffällig und auch bewegend ist, zu sagen, Mensch, da hätte Jesus jetzt doch mal was Großartiges machen können. Sagen, okay, 9 Uhr, fangen wir mal an. Halle für Halle, 5 Hallen, einer nach dem anderen heute Abend sind alle Plätze frei. Ich weiß nicht, warum er es nicht macht. Also gegangen wär's, aber ein einziger wird gesund, einer, der 38 Jahre lang schon krank war, nicht mehr laufen kann, vielleicht von Geburt an. Der war also schon geboren, als Jesus auf die Welt kam. Vielleicht war er damals schon 6, 7 Jahre alt. Und nun geht Jesus auf den Mann zu und stellt eine Frage, die man sich doch theoretisch sparen hätte können. Also ehrlich gesagt, also kommt es mir so vor. Also jetzt, warum liegen denn alle da? Die liegen doch alle da, weil sie gesund werden wollen. Stelle ich mir vor. Jesus geht trotzdem hin und stellt die Frage, willst du gesund werden? Jetzt so ein bisschen so ein Bild, wo Jesus sich da zu dem Kranken runterbeugt. Ne? Willst du gesund werden? Also es wäre doch völlig überraschend gewesen, wenn der Mann gesagt hätte, nee, ich möchte eine neue Matte. Oder sagen, ich hätte mal gerne einen anderen Platz, die rechts und links, die langweilen langsam. Immer die gleichen Geschichten. Ne? Sagen wir, das ist doch völlig absurd. Ja, natürlich will der gesund werden. Also eine interessante Sache, Fragen zu stellen, bei denen man meint, dass man die Antwort schon weiß. Also ich greife nochmal auf das Leben von Ehepaaren zurück, die sich schon lange kennen. Das kann nämlich tatsächlich zunehmend zu einem Problem werden, dass man sagt, ich weiß ja schon, was der Partner will. Der hat noch nichts gesagt und ich noch nicht gefragt. Aber ich weiß es schon, was der andere will. Das führt dazu, dass immer weniger Fragen gestellt werden und irgendwelche Dinge passieren. Und manchmal fragt der Partner, was machst du denn gerade? Ja, das und das. Und dann fragt man, warum? Ja, das habe ich gedacht, das willst du. Da sage ich, na, ich habe doch gar nichts gesagt und so. Also da passieren dann überraschenderweise Dinge, die gar keiner wollte, weil man glaubte das. Also bewerte eben wissen, von was ich spreche. Ja. Noch dramatischer finde ich, und das kommt leider auch immer wieder vor, wenn bereits verstorbene Elternteile herangezogen werden mit den Worten, zum Beispiel, das hätte unser Vater auf gar keinen Fall gewollt. Das Haus verkaufen oder was auch immer. Das hätte unser Vater auf gar keinen Fall gewollt. Also ich persönlich muss sagen, ich bin wirklich überrascht über meinen Vater. Der ist jetzt auch verstorben, er spricht nicht mehr. Aber dass er aufs Alter hin manche Ansichten verändert hat. Dass er in manchen Meinungen sich bewegt hat. Und ich manchmal richtig gehend überrascht war, was er plötzlich sagt. Ja? Wir ganz andere Ansätze hatte. Dinge können sich ändern. Also wir können Verstorbene halt nichts mehr fragen. Und deshalb finde ich, also man darf sie nicht als Druckmittel herholen. Also was euer verstorbener Vater oder verstorbene Mutter wollte oder nicht wollte, das wissen wir nicht mehr ganz genau. Ja? Und dann darf man auch die Freiheit haben zu sagen, wir entscheiden jetzt so und so. Also so die Sätze, wenn das unsere Mutter wüsste. Ah, sie weiß es ja nicht. Also mir hat die Predigt doch auch ein Stück weit die Augen geöffnet, zu sagen, Reinhard, du stellst zu wenig Fragen und auf der anderen Seite weißt du manchmal die Antwort schon, bevor du die Frage gestellt hast. Mehr Fragen stellen, das kann ich wirklich besser machen. Wenn wir zum Text zurückkommen, Jesus ist ein gutes Vorbild, er fragt und bekommt auch eine Antwort. Bisschen verklausuliert klingt sie ja. Wenn sich das Wasser bewegt, werde ich auf keinen Fall der Erste am Wasser sein, daher sehe ich keine Möglichkeit, gesund zu werden, so sinngemäß, sagt er. Jesus versteht aber ein Ja dahinter. Und ohne weitere Umschweife, das ist auch echt erstaunlich, sagt er, steh auf, nimm dein Bett und geh. Immer wieder schön zu sehen, wie Jesus Leute gesund macht. Er sagt nicht, also pass auf, das ist ein Rezept für die Physio, du musst erst wieder beweglich werden. Und so. Der Orthopäde mal alle Vierteljahr, dass du mal guckst, ob die Wirbelsäulenverkrümmung besser wird. Also, ne? Der ist gesund. Der kann nach Hause gehen, vollständig geheilt. Jetzt haben wir uns angeschaut, Nächstenliebe ohne Frage haben wir uns angeschaut, zu sagen, ja, das führt manchmal zu so oberflächlichen Ergebnissen. Ein Helferrucksack, wo man irgendwelche Sachen rauszieht. Mit Fragen wird schon deutlich besser. Hab ich auch in meinem Rucksack. Ne? Mehr Fragen, ne? Das wäre gut, wenn es in meinem Rucksack da mehr drin wäre. Aber wir schauen jetzt noch hin, wie wie Nächstenliebe auch konkret werden kann. In Anbetracht, was ich jetzt gesagt habe, steht für mich heute auf Platz 1. Zeige deine Nächstenliebe durch Fragen. Stelle Fragen. Fragen bringen ja einerseits mal Interesse am anderen zum Ausdruck. Ich habe heute ganz super Gelegenheit, weil wir nachher noch essen, dass die, die gern erzählen, heute wenig erzählen, dafür mehr Fragen stellen. Ja? Zu sagen, Fragen stellen. Ruth nimmt ja bei ganz vielen Menschen ja Anteil am Leben. Sie hat ja mal die Freiheit, dann den Doktor zu fragen, wie es ihm denn ginge. Ja? Der war dann so perplex, weil er ja sonst immer bloß fragt, wie es den anderen da geht. Aber der Doktor hat dann auch gerne ein bisschen über seine Gesundheit gesprochen, wenn schon mal jemand fragt. Ne? Also Fragen stellend. Wertschätzung auch des anderen. Kann auch mal einen Denkanstoß geben. Eine Frage kann auch einen Denkanstoß geben, wo es manchmal sogar besser ist, wenn ich eine Antwort selber formuliere. Also Jesus kann zum Beispiel seine Jünger mal fragen, was denkt ihr denn über mich? Was denkt ihr denn, dass ich sei? Und dann müssen die ja selber formulieren. Und ich glaube, es hat mehr gebracht, wenn Jesus jetzt nochmal gesagt hätte, gell, wenn euch jemand fragt, dann sagt er zack, zack, zack. Also das können wir theoretisch auch mal machen und sagen, du, was denkst denn du über Jesus? Wir haben ja nämlich oft auch Antworten. Du, Jesus, ist ein Erlöser, dafür gibt es Sünde, dass er alles macht. Super. Aber wenn man mal den fragt, was denkst du denn über Jesus, bringt es ihn mal zum Nachdenken, zu sagen, wie würde ich denn das formulieren? Ja, ich denke, gut, wenn unsere Antwort nicht die Berichtigung ist, zu sagen, fast richtig, aber noch besser wäre, sondern vielleicht sagen, was ich so sehe, wie ich es nehme. Wie gesagt, Ich glaube, Fragen sind manchmal die bessere Lösung wie die Antwort. Also wenn wir die Antwort für andere geben. Ne? Sondern Antworten, die selber gegeben werden, sind oft die besseren Lösungen. Was dann natürlich auch dazu kommt, höre zu. Ne? Nächstenliebe zeigen durch Zuhören. Das ist die noch schwerere Übung. So Fragen stellen ist schon schwierig, Zuhören noch schwieriger. Ja? Jesus stellt Fragen und hört zu. Er wird einmal in der Menschenmenge von einer Frau berührt, weil sie dachte, sie wird dann gesund. Und tatsächlich, das passiert auch. Die Frau berührt ihn so hinten am Gewand. Und dann sagt Jesus, wer war's denn? Ja, die Frau ist mutig, sagt, ich war's. Und dann steht er ganz unscheinbar in der Bibel und sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Wow. Das ist nicht die 30-Sekunden-Antwort gewesen. Die Frau war 12 Jahre krank, hatte da Blutfluss und das hatte gesellschaftliche und also verschiedene gesundheitliche Probleme. Wow, bis die Geschichte erzählt war. Ja. Jesus fragt und er nimmt sich Zeit. Nächstenliebe zeigt sich auch im Zuhören. Und ich habe, Michael Münzmeier war kürzlich da, der gesagt hat, Zuhören ist nicht einfach nur ein Warten, bis ich wieder einhaken kann. Es passiert mir leider auch viel zu oft, zu sagen, das habe ich auch schon mal erlebt und dann bin ich wieder am Ball. Zuhören. Also ich keine leichte Übung, aber es ist wertschätzend und zeigt auch Nächstenliebe. Und natürlich wird es dann auch mal praktisch. Ne? Wäre es ja auch komisch gewesen, Jesus hat gesagt, ja, jetzt haben wir ja drüber gesprochen, dann bis nächste Woche. Ne? Also ja, schon schön, dass man dann sagt, wir haben nicht bloß drüber gesprochen, sondern wenn Hilfe möglich ist, zu sagen, dann kann ich auch helfen. Das darf dann auch praktisch werden. Das darf dann auch, ja, und kommt dann sicherlich besser an, wenn die ersten zwei Punkte auch schon gewesen sind. Manch einer sagt vielleicht, aber Reinhard, ich kann doch auch nicht jedem helfen. Richtig. Und diese Geschichte eignet sich ganz hervorragend zu sagen, Jesus hat übrigens auch nicht jedem geholfen. Also ich verstehe zwar nicht warum, aber es ist eine ganz gute Geschichte zu sagen, er hat jetzt diesem einen geholfen. Und wir brauchen auch nicht jedem helfen. Es gibt so ein paar unter uns, die sind sehr sensibel. Die nehmen sehr schnell auf, wenn es irgendwo klemmt. Und dann haben sie so den Eindruck, da wäre dieser Rucksack viel zu klein. Dann wird der Rucksack immer größer, weil ich immer noch mehr Leuten helfe. Und irgendwann wird der Rucksack zu schwer. Geht nicht. Und also ich glaube, wir dürfen einfach beten und sagen, Herr, ja, ich möchte auch gerne Nächstenliebe leben, wirklich. Bei wem denn jetzt? Ne? Und ich schätze mal, bei 1-2 Personen ist das vielleicht dann auch mal möglich. Und dann ist man vielleicht auch schon ausgelastet. Dann dürfen andere sich wieder um andere Fälle kümmern oder später dran. Also Jesus möchte jetzt nicht, dass man sagt, jetzt vor lauter helfen, ich war ganz am Boden, sondern zu sagen, nee, ich, genau wie bei dieser Geschichte, da war der eine, dem wurde heute geholfen und am nächsten Tag anderen Leuten wieder. Also Nächstenliebe, glaube ich schon, ist etwas, was uns intern gut tut, aber auch mit eine Ausstrahlung hat mit Menschen, mit denen wir so im Alltag zu tun haben. Wie gesagt, könnte mir diesen Dreiklang gut vorstellen, Fragen zu stellen, zuzuhören und wenn es dann möglich ist, auch zu helfen. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, dass du so vielen Menschen geholfen hast. Und ich danke dir, dass wir auch zu denen gehören, denen du schon geholfen hast. Und du kannst es natürlich in einem Maße, wie wir es selber so nicht können. Umso dankbarer sind wir, dass bei dir da keine Grenze ist und jeder Einzelne von uns seine Anliegen dir sagen darf und mit deiner Hilfe rechnen darf. Und ich danke dir, wo wir untereinander schon das erlebt haben, dass jemand nachgefragt hat, dass jemand zugehört hat, dass jemand geholfen hat. So wie wir es gesungen haben, ja gut, dass wir einander haben, dass es so zusammenkommt. Mal kann der eine helfen, mal der andere. Und am Schluss ist, wenn es gut geht, allen geholfen, an alle gedacht und jeder ist auch gestärkt. Und dafür danke ich dir, dass wir das hier bei uns so erleben dürfen. Und da, wo wir es ja auch mit Menschen leben können, die wir beruflich begegnen, die wir in der Nachbarschaft haben, trägt es sicher auch zu einem guten Arbeitsklima, zu guter Nachbarschaft bei. Und ich danke dir, dass du uns aber auch nicht überforderst, sondern jeder nur mit dem Maß, was er kann, und mehr wird nicht erwartet. Ja, Vater, danke, dass das ein Kennzeichen auch der allerersten Gemeinden war, ein Kennzeichen, was eine positive Ausstrahlung hat, und dass sich an dem bis heute auch nichts geändert hat. Ja, Vater, ich danke dir auch, dass wir heute das gemeinsame Mittagessen mal wieder haben können, nach so vielen Jahren. Danke dir für alle, die was mitgebracht haben, für die, die das verantwortlich vorbereitet haben. Und ich bitte dich auch jetzt schon, dass du uns da die Gemeinschaft segnest. Amen.